SWR 2 Wissen.
Es ist wie immer. Der kirchenpädagogische Apparat läuft schon wieder auf Hochtouren. Jetzt im Herbst werden die nächsten Jahrgänge vorbereitet für die Erstkommunion und für die Konfirmation. Beide Feste feiern die beiden Großkirchen traditionell am Weißen Sonntag, also direkt nach Ostern. 90% der Getauften treten in Westdeutschland zur Unterweisung im Glauben an. Eltern werden zu Elternabenden in die Kirche geladen, schöne Kleider und Anzüge für die Kinder ausgesucht, Restaurants für die große Feier vorbestellt und Geschenk- und Gästelisten produziert. Und dann? Dann verdorren sie schnell die Früchte der Katechese, der Unterweisung im Glauben. Kaum eines der Kinder und Jugendlichen bleibt den Kirchen auf Dauer erhalten. Max und Frieda haben im Frühjahr Kommunion und Abendmahl gefeiert.
Das klebt schon und das schmeckt auch ein bisschen nach Reiswaffel irgendwie. Und auch irgendwie ein bisschen nach gar nichts und nach Reiswaffel.
Ja, also wir hatten das ja davor schon mal probiert. Ja. Da hat es besser geschmeckt, als es geweiht war. Und das war ziemlich komisch, weil das hat so ein... Wir sind zurück am Platz gegangen und wir haben uns gedacht, boah, wie das eklig schmeckt.
Kirchen auf Nachwuchssuche, Kommunion und Konfirmation. Eine Sendung von Hans Volkmar Findeisen.
Max, Frieda und Lina haben den Kommunionunterricht in der Kirche Maria Himmelfahrt in Stuttgart-Degerloch besucht. Auf den Höhen über der Stadt wohnen besser gestellte Leute mit guter Ausbildung. Dagegen gehören die Konfirmanden, von denen hier ebenfalls die Rede sein soll, zur Steckfeldkirche. Die liegt auf der Filderebene beim Stuttgarter Flughafen und gehört zur Pfarrgemeinde Pliningen-Hohenheim. Dort ist die Bevölkerung gemischter. Und im alten Ortskern von Pliningen weht noch ein wenig der Geist von Bauerndorf und schwäbischem Pietismus. Robert ist wie fast alle aus seiner Gruppe 14 Jahre alt. Roberts Konfirmandenzeit begann mit einer Reise und einem Camp an der Adria.
Ja, war schon cool da in Italien.
Was habt ihr denn da so gemacht?
Morgens war da immer so ein Stuhlkreis und da haben wir da irgendwas über Gott gemacht. Und dann hatten wir auch irgendwann noch Freizeit.
Was läuft eigentlich schief mit der religiösen Unterweisung des Kirchennachwuchses? Fast alle Getauften treten zum Unterricht an. Die Kirchen sprechen da gerne von einem Erfolgsmodell. Der Begriff von Konfirmation und Kommunion meint inhaltlich so ziemlich dasselbe. Es geht um die Befestigung des in der Taufe gelegten Glaubensgrundes und die vollgültige Aufnahme in die kirchliche Gemeinschaft durch das Abendmahl. Der Bruch kommt erst danach. Werden die Kinder erwachsen, trennen sich die Wege. Kirche spielt für viele Erwachsene keine Rolle mehr.
Wenn sie sich nicht darüber kümmern, manche bringen die halt nur hin und holen sie dann wieder ab und haben gar keine Freude dran. Da hätten sie ja auch die Kommunion sein lassen können. Und da haben sich die Eltern nicht so engagiert für die Kinder und den Gottesdienst.
Das dürfte nicht passieren, denn immerhin sind die Kirchen der größte und erfahrenste Bildungsträger der Nation. Von Kindergärten über Schulen bis hin zu Akademien und kirchlichen Hochschulen betreiben sie einfach alles, was mit Bildung zu tun hat. Und der Staat entlohnt sie dafür reichlich. Kirche und Schule. Ein Deal, von dem beide profitieren. Wie Max.
Deswegen glauben wir ja auch an Gott und... Weil es wird immer gesagt, dass wenn man in Schwierigkeiten steckt oder so, sollte man an Gott glauben und für ihn beten und dann hilft er ihnen meistens auch. Letztens war das bei mir einmal so. Da hat mir was für die Schule gefehlt und dann hat der das Fach, wo es mir gefehlt hat, ist dann ausgefallen.
Mittlerweile ist eine neue Generation von Kirchenmitarbeitern angetreten, um die Weichen im religionspädagogischen Kerngeschäft der Kirchen neu zu stellen. Eva Ruf ist als Gemeindereferentin für die Kommunionkinder in Stuttgart-Degerloch zuständig. Ihre Kindheit fällt in die Zeit, da die kirchenfernen und antiautoritären der 68er-Generation das geistige Klima bestimmten und ihre Kinder als Ungetaufte heranwachsen ließen. Die 68er brachen mit dem traditionellen Kirchenmodell, das seine Mitgliedschaft sozusagen ungefragt über die Taufe der Neugeborenen rekrutiert. Für die damalige Abiturientin und spätere Gemeindereferentin brachte eine Hospitanz in einer klösterlichen Gemeinschaft die Wende.
Ich habe mich Anfang 20 taufen lassen. Was ich bedauere ist, ich bin sehr überzeugt von gelungener religiöser Erziehung in der Kindheit und um die wurde ich natürlich gebracht. Deswegen setze ich mich vielleicht auch heute bewusst ein, auch bei meinen eigenen Kindern, dass ich sage, ich möchte meinen Kindern diesen Schatz einer gelungenen religiösen Erziehung mitgeben. Es gibt auch eine misslungene religiöse Erziehung, die ich in der älteren Generation sehr wohl wahrnehme, wo eben auch ein Richtergott eine Rolle spielt oder auch ganz bestimmte Moralvorstellungen herrschen und bin sehr froh, dass da mittlerweile auch ein ganz großer Paradigmenwechsel in der religionspädagogischen Erziehung stattgefunden hat, hinter dem ich 100% auch stehen kann.
Dieser Paradigmenwechsel heißt Entschulung der Katechese, der religiösen Unterweisung. Bis der nationale Staat im 19. und 20. Jahrhundert mehr und mehr die Aufsicht über das Erziehungswesen selbst in die Hände nahm, war die Katechese sozusagen Urbild und Blaupause der Erziehung überhaupt. Generationen lernten mit der Bibel lesen und leben. Jetzt wird das religionspädagogische Paket neu geschnürt. Pfarrerin Daniela Reich von der evangelischen Kirche zieht einen deutlichen Trennungsstrich zwischen Schule und Konfirmandenunterricht. Heute heißt der kirchenoffiziell nicht mehr Konfirmandenunterricht, sondern Konfirmandenarbeit. Neudeutsch Confirmation Work.
Ich unterrichte auch am Gymnasium. Ich kenne manche meiner Konfirmandinnen und Konfirmanden schon aus der Schule und stelle immer fest, dass wenn wir im Konfirmandenunterricht sind, dass sich das anders anfühlt, dass meine Konfirmanden sich auch anders verhalten wie jetzt im schulischen Kontext. Ich führe das darauf zurück, dass wir einfach an einem anderen Ort sind, nicht an dem Ort Schule, sondern im Gemeindehaus und wir uns da auf einer ganz anderen Art und Weise begegnen. Am Ende steht keine Leistungsüberprüfung, also keine Klassenarbeit. Ich muss keine gute Note haben, sondern wir gehen miteinander einen Weg, kommen an verschiedene Themen und Fragen des Lebens und Glaubens vorbei und feiern zum Schluss miteinander ein Festgottesdienst, die Konfirmation.
Die Katechese ist auf dem Weg, sich zu professionalisieren. Die Pfarrerin und die katholische Gemeindereferentin besitzen beide ein religionspädagogisches Hochschulstudium. Die Gemeindereferentin versieht streng genommen die Aufgaben eines Hilfspfarrers. Die eigentliche Pfarrstelle ist lange Zeit unbesetzt gewesen. Der Priestermangel habe, sagen viele, sein Gutes. Er bringe einen frischen weiblichen Wind auch in die katholische Kirche. Aber stört es nicht, wenn die Frauen die ganze Bildungsarbeit mit den Kindern alleine schultern, und am Ende ein Pfarrer nur kurz vorbeischaut, um das Sakrament zu spenden? Eine böse Frage.
Die bekommt man automatisch immer wieder gestellt. Meine erste Intention, in der Kirche zu arbeiten, ist nicht dafür zu sorgen, ob jetzt Frauen ins Priesteramt kommen oder nicht, sondern ich denke einfach, ich möchte den Menschen ein positives Gottesbild vermitteln. Und diese ganzen Fragen nach vielleicht auch Struktur, Leitung etc., die sind wichtig, keine Frage. Aber ich möchte meine Energie und Kraft da nicht verschwenden für Dinge, die derzeit einfach auch nicht zur Diskussion stehen. Und ich respektiere Pfarrer als Chef sehr und muss sagen, da bin ich derzeit nicht schmerzlich verwundet.
Ein positives, freundliches Bild von Gott und Kirche zu vermitteln. Darum geht es auch Daniela Reich. Die Pfarrerin verkörpert den Umbruch von der strengen zur soften Konfirmandenarbeit in ihrer eigenen Biografie. Sie stammt aus einem Dorf auf der Schwäbischen Alb. Und vielleicht ist das Modell der dörflichen Gemeinschaft auch etwas für den verstädterten Ballungsraum, in dem sie heute arbeitet.
Ich erinnere mich noch gut an meine Konfirmandenzeit. Wir waren eine sehr kleine Gruppe, nur 6 Konfirmandinnen und Konfirmanden und haben uns da im alten Schulhaus in unserem Dorf getroffen. Die Anfangszeit habe ich so erlebt, dass unser Pfarrer uns gelehrt hat und auch darauf geachtet hat, dass wir regelmäßig in Gottesdienst gehen und zum Aufsagen von den Katechismusstücken mussten wir aufstehen. Und eine schöne Erfahrung war, dass er eine Ausbildungsvikarin bekommen hat und die dann teilweise den Konfirmandenunterricht übernommen hat. Sie hat uns zu sich nach Hause eingeladen, ins Esszimmer, da fand der Konfirmandenunterricht statt, es gab Tee und es gab einfach gute Gespräche mit ihr, das war richtig schön.
Diesen Witz mögen Pfarrer gar nicht. Er geht so. Drei geistliche Herren kommen bei einem Treffen auf die Fledermausplage in den Türmen ihrer Kirchen zu sprechen. Wie kann man die Lästlinge nur vertreiben? Pfarrer 1. Ich habe Giftköder ausgelegt, aber die haben den Braten schnell gerochen. Pfarrer 2. Ich habe extra so einen neumodischen Hochfrequenzpiepser einbauen lassen, damit sie verschwinden. Zum Fenster rausgeschmissenes Geld. Pfarrer 3. Und ich habe die Fledermäuse erst getauft und dann konfirmiert. Hat perfekt funktioniert. Nicht eine ist mehr zurückgekommen. Es ist so ähnlich wie beim Wort zum Sonntag im Fernsehen. Kritische Insider, Rhetoriker und Kommunikationswissenschaftler vergleichen die kirchlichen Botschaften mit Mitteilungen von fernen Planeten. Nun hat die reale Welt die Kirchen hart auf die Erde zurückgeholt. Sie verlieren massiv Mitglieder. Die nachfolgende Generation fühlt sich nicht mehr angesprochen. Die beiden Großkirchen sind auf dem besten Weg, Minderheitenkirchen zu werden. In der katholischen Kirche verdecken Migranten aus Polen, Kroatien, Lateinamerika oder Afrika vorläufig noch das Loch in der Mitgliederstatistik. Bei den evangelischen ist es deutlich sichtbar.
Wie ist es denn da so in der katholischen Kirche?
Strenger und, ja, weiß nicht so richtig, ist halt, soweit ich weiß, strenger und man muss auch noch beichten und so. Also wie früher eher. Und das Evangelische ist ja eher wie neue Kirche. Ja.
Camp statt Unterricht heißt jetzt das neue Zauberwort bei den Evangelischen. Man will die Jugendlichen in ihrer Lebenswelt abholen. Jugendliche Teamer oder Trainees, vor kurzem selbst noch Konfirmanden, sollen helfen, die Bedürfnisse jugendlicher Glaubenskunden besser zu erfassen und die jungen Leute in der Kirche zu halten. Auf Thema setzten bisher vor allem die Gewerkschaften in ihrer Jugend- und Bildungsarbeit. Ein bewährtes Modell. Daniela Reich hat selbst an der Entwicklung des neuen Konfirmandenkonzepts mitgearbeitet.
Das ist ein Konfirmandencamp an der Adria. Und dieses Camp könnte ich jetzt mit meiner Konfirmandengruppe nicht ohne Mitarbeitende durchführen. Ich bin da auf ehrenamtliche Unterstützung angewiesen. Und das ist natürlich schön, wenn dann frühere Konfirmandinnen und Konfirmanden mitgehen. Dann kommen also Jugendliche, die diese Trainee-Ausbildung gemacht haben, mit auf das Camp und machen mit mir gemeinsam Konfirmandenunterricht an einem anderen Ort. So gelingt es eben, dass manche derer, die wir in der Konfirmandenzeit ganz intensiv haben, dann doch so punktuell noch dabei sind.
Die Reformation hat die Heilige Schrift und das Bekenntnis in den Mittelpunkt des Glaubens gestellt. Das hieß für die Kinder und Jugendlichen früher auswendig lernen und nochmal auswendig lernen. Das war der große Schrecken, den selbst die fettesten Konfirmationsgeschenke nicht aus der Welt schaffen konnten.
Also ich wollte von dem Geld mir eine PS4 oder eine PS3 kaufen, dann noch einen schönen großen Fernseher dazu und dann noch einen Laptop. Mal schauen. Und dann noch bisschen sparen für einen Führerschein, also Mofa-Führerschein.
Textlastig sind die Evangelischen noch immer. Aber jetzt gilt eher die Version auswendig lernen leid.
Wir haben uns darauf geeinigt, dass es Kernstücke des christlichen Glaubens gibt, die man können sollte. Und dazu gehören natürlich das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis, die 10 Gebote. Das Gebot auch der Nächstenliebe. Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir jeden Konfirmandenunterricht mit einem Ritual begonnen haben, also ein liturgischer Einstieg auch mit Liedern, mit einem kurzen Bibeltext, den die Konfirmanden ausgesucht haben. Der Abschluss war eben das gemeinsame Sprechen vom Vaterunser oder von Psalm 23 oder vom Glaubensbekenntnis, sodass wir durch ganz kontinuierliches Einüben dieser Texte und Kernstücke schon mal gelernt haben miteinander, einfach durchs Sprechen und Wiederholen.
Das alles geschieht im Einklang mit der Wissenschaft. In den letzten Jahren brach über die Großkirchen eine Welle hektischer Betriebsamkeit in puncto Kommunion und Konfirmation herein. Hochambitionierte religionssoziologische und religionspädagogische Forschungsprojekte gingen der Frage auf den Grund, was die Jungen auf die Dauer in der Kirche halten könnte. Für die katholische Seite veröffentlichte die Forschungsgruppe Religion und Gesellschaft 2015 eine Evaluationsstudie zur Erstkommunionkatechese. Eine internationale Arbeitsgruppe um den Tübinger Religionspädagogen Friedrich Schweitzer wartete bereits 2009 mit ersten Forschungsergebnissen zur Konfirmandenarbeit auf. 2015 erschienen eine weitere nationale Folgestudie und eine europaweite Untersuchung, basierend auf der Befragung von knapp 30.000 Konfirmanden in Europa.
Also die nehmen nicht die Oblaten zu sich, die nehmen was anderes. Die dürfen den Wein probieren, den Eucharistiewein. Und eben, wir dürfen die Oblaten
nehmen und esset alle davon. Das ist mein Leib, da für euch hingegeben wird.
Deutlicher als die evangelische setzt die katholische Kirche auf das, worin sie unschlagbar ist, das Ritual. Dabei wird eine liebgewordene Tradition mehr und mehr zu Grabe getragen werden, der Kommunionunterricht, die Katechese zu Hause bei den Familien der Kommunionkinder. An seine Stelle treten nun sogenannte Weggottesdienste. Eva Ruf hat sie bereits in ihrem Sprengel eingeführt.
Die Weggottesdienste finden alle in der Kirche statt, sodass die Kinder ganz konkret einüben, wie man sich in der Kirche verhält. Dazu gehört natürlich das Bekreuzigen, das Singen von Liedern, das Gebet. Es ist eine ganzheitliche Sache, wo die Kinder eben ganz nah an dem Geschehen sind und auch an dem Ort Kirche. Das ist der Unterschied zu der Kinderkatechese, da ja die Gruppenstunden bei Eltern daheim stattfinden oder vielleicht auch im Gemeindehaus. In dem Weggottesdienstmodell ist ganz klar die Kirche als Raum im Fokus.
Änderungen gefallen nicht allen und Kämpfe gibt es in den Kirchen genug. Aber viele Mütter begrüßen diese Weggottesdienste und die Kinder mögen sie auch. Generell bedient die katholische Kirche damit auch den aktuellen Trend, gerade der neuen urbanen und gut ausgebildeten Mittelschichten nach mehr Spiritualität und, wenn man so will, Mystik. Öffentlich sichtbar geworden ist er vor allem im Umfeld des Islamwissenschaftlers Navid Kermani. 2015 erhielt Kermani den Friedenspreis des deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche. Seine Preisrede endete mit einem Gebet für den interreligiösen Dialog und den Frieden in der Welt. Derlei hat es zuvor nie gegeben. Ungläubiges Staunen nannte der Muslim Kermani eines seiner populären Bücher, mit dem er den Raum und die Kunst katholischer Kirchen erspürt.
Für mich ist es ganz zentral, dass dieser heilige Ort Kirche einfach auch von sich aus schon eine Wirk- und Strahlkraft auf die Menschen hat. Und das mache ich mir in meinen Weggottesdiensten zunutze, dass ich allein schon die Kinder den Kirchenraum betreten lasse. Ich lasse still werden und dann ist schon eine Atmosphäre da, in der ich ein Gebet reinsprechen kann. Und ich glaube, das ist der Weg, da auch die Herzen der Kinder zu erreichen.
Ja, die Römer, die hatten halt nicht so ein gutes Herz für ihn. Und er hatte ein ganz gutes Herz für die Menschen.
Das christologische Dogma und die Grausamkeit des Opfertodes Christi treten in den Hintergrund. Neben dem Ritual rückt als zweites der Aspekt der Gemeinschaft in den Fokus des religionspädagogischen Interesses. Denn die Kirchenuntersuchungen haben bestätigt, was die allgemeine Pädagogik schon lange weiß. Kinder und Jugendliche mögen die Gemeinschaft mit anderen und sie suchen Räume, wo sie über sich und ihre Lebensfragen ohne Druck oder Angst nachdenken können.
Ich erkläre keine großen dogmatischen Überlegungen, aber indem, dass wir jetzt hier Brot und Wein haben und das miteinander teilen, spüren wir sozusagen diese Gegenwart dessen, der sein Leben mit uns geteilt hat und sein Leben auch für uns gegeben hat. Das ist einer der wichtigen Aspekte, aus dem dann auch die ganzen anderen Folgen, die Gemeinschaft auch untereinander, die Hoffnung, die sich damit verbindet, dass es einmal so sein wird, dass alle beieinander sind und ein großes Freudenmahl mit Gott feiern. Also dieser Hoffnungs- und Zukunftsaspekt.
Ja, Gott, auch Jesus hat ja gesagt beim letzten Abendmahl, dass er dann immer bei uns ist. Er ist halt bloß anders bei uns. Und er ist bei uns in der Seele, in der Liebe und in der Güte.
Noch etwas belegen die aktuellen Studien. Religionen sind im Grunde sehr weiblich. Sie ziehen mehr Frauen als Männer an. Mädchen und junge Frauen sind mit Blick auf Kommunikation und Gemeinschaft die besseren Netzwerkerinnen und haben ein besseres Gespür für Frömmigkeit als Jungs. Diese Erkenntnisse will man nun nutzen.
Was ich auch wahrnehme, ist, dass sie sehr gerne bereit sind, in Gottesdiensten mitzumachen und die mitzugestalten. Ich sehe da drin den Wunsch, das zum eigenen zu machen, nicht nur drin zu sitzen und zuzuhören und der Pfarrer oder die Pfarrerin macht da vorne was, sondern sie wollen sich auch einbringen können und können das natürlich auch super. Sie haben das gelernt, die stehen da sehr souverän vorne, sprechen Gebete, machen Lesungen, bringen, oft sind es die Mädchen, auch eigene Beiträge gerne mit ein.
Also im Abendmahl bekommt man Wein oder Traubensaft und halt Brot. Und da wird es sozusagen wie beim Abendmahl bei Jesus, wird das Brot sozusagen gebrochen und der Pfarrer oder Pfarrerin gibt es dann jedem. Und der Wein ist dann das Blut oder der Traubensaft.
Wie würdest du denn das deiner Freundin erklären, die vielleicht irgendwie gar nicht christlich ist?
Ich weiß nicht, das gehört irgendwie dazu, zu der Konfirmation, finde ich.
Und wie bereitet ihr jetzt den Abendmahl-Gottesdienst vor?
Also wir wollen ihn mit vielen Liedern gestalten und auch mit Bildern oder Pantomime oder Darstellungen.
Das Abendmahl, die Eucharistie, ist der Kern der kirchlichen Gemeinschaft. Was die evangelische Pfarrerin über die Feier sagt, sagt auch die katholische Gemeindereferentin. Was das evangelische Evaluationsprojekt herausbekommt, unterstreicht auch die katholische Studie. Die Suche nach gelebter Liebe, Gemeinschaft, nach einem lieben Gott und positiver Spiritualität eint die Großkirchen. Moderne Familien verhalten sich, wenn es um Religion geht, wie im Internet. Sie stellen für ihren Nachwuchs ein eigenes religiöses Menü zusammen. Wer zum Kommunionunterricht kommt, besucht unter Umständen den evangelischen Rallye-Unterricht an der Schule, je nachdem, wo das Angebot authentischer erscheint. Auch die Entscheidung der Eltern, ob sie ihre Kinder auf konfessionell oder weltanschaulich geprägte Privatschulen schicken, hängt nicht mehr allein von der religiösen Herkunft der Familie ab. Wichtiger sind das Klima und die Werte, die dort vermittelt werden. Bereits 1/5 der Kinder besuchen solche Schulen und es werden immer mehr. Zudem scheint sich unter den urbanen protestantischen Mittelschichten Europas gerade ein Trend herauszubilden. Erwachsene konvertieren zum Katholizismus. Was ihnen vordem als mittelalterlich galt, gilt nun als spirituell anregend. Kurzum, die Geografien des Glaubens werden unübersichtlich.
Auch meine Hälfte von meiner Familie ist ja evangelisch. Und für mich ist es dann schwer, irgendwie das zu unterscheiden, aber ich krieg's jetzt langsam auf die Reihe, weil ich ja älter werde.
Es geht den beiden Großkirchen, so die Kritiker, wie den politischen Parteien. Die eher unverbindliche Orientierung auf den zivilreligiösen Mainstream in der Mitte der Gesellschaft hat auch seine negativen Seiten. Der eigenständige und unverwechselbare Markenkern geht verloren. Aber messbar ist der längerfristige Erfolg religiöser Erziehung ebenso wenig wie an der Schule, wo immerhin Wissensstände mittels PISA und anderer Studien abgefragt werden können.
Wenn ich an der Statistik meine Arbeitsbefriedigung rausziehen würde, dann wäre ich, glaube ich, sehr frustriert und unglücklich. Und ich habe für mich den Weg gefunden, dass ich sage, ich tue meinen Teil und ich hoffe, ich tue ihn gut. Und ich hoffe, dass ich bei den Menschen einen Samen legen kann, der wann auch immer im Leben dieser Menschen aufgeht und dass es auch in Gottes Hand liegt. Das würde mich ja um vieles überfordern, wenn ich sagen würde, ich bin dafür verantwortlich, dass die Leute alle in die Kirche kommen.
Zu den unsichtbaren Erfolgen der Katechese gehört der Beitrag der Kirchen zur Stärkung der Zivilgesellschaft. Zu Recht sehen sie sich durch die aktuellen Studien in ihrer Bedeutung bestätigt, als Vermittlungsinstanz von Werten wie Nächstenliebe, Toleranz, Vielfalt und Weltoffenheit.
dass es viel Friede auf der Welt gibt. Es geht ja eigentlich nicht so einfach, weil viele zum Beispiel, die einen anderen Glaube haben und so, und die wollen das halt, die glauben an was ganz anderes, und das finde ich eigentlich schon manchmal doof, dass sie sich dann streiten und dass es dann auch zu Kriegen führt.
Aber in die Beschwörung von Liebe, Barmherzigkeit und Weltoffenheit mischen sich Misstöne. Die Engstirnigen und Traditionalisten stören das Konzert. Zu ihnen zählen etwa auf der katholischen Seite Migrantenfamilien aus Kroatien, Polen, Ghana, Sri Lanka oder Ecuador. Der liberale und hedonistische Glaube der Gutgestellten in der gesellschaftlichen Mitte Westdeutschlands deckt sich nicht mit ihren Lebenserfahrungen. Integration gelingt selten. Der Ärger der sich fremd und ausgeschlossen Fühlenden gehört zu den hintergründigen Erfahrungen dieser Sendung. Hinter vorgehaltener Hand machen sich die Unzufriedenen Luft. In der Kritik stehen dabei selten die bekannt schwierigen Strukturen oder Dogmen der Amtskirche. Vielmehr richtet sich der Unmut gegen jene Schicht, die in ihr die Standards setzt. Die Klagen richten sich gegen jene Familien, die in den Gemeinden sozusagen die religiöse Lufthoheit beanspruchen, die Werte und das Klima bestimmen. Im unteren Segment der Kirchengesellschaft hat sich dafür ein Name eingebürgert: die Mercedes-Familien. Da sind die Fundamentalisten aus der ehemaligen Sowjetunion und ihre über Generationen hier verwurzelten evangelikalen Verbündeten. Auch sie sehen sich der Segnungen einer ohnedies fremden Welt beraubt. Sie helfen mit, wie es heißt, überholte und weltfremde Vorstellungen von religiöser Erziehung und Intoleranz gegen sexuelle Minderheiten gegebenenfalls mit den Fäusten auf der Straße durchzusetzen. So geschehen etwa bei den Demonstrationen gegen den neuen baden-württembergischen Bildungsplan. Kein Zweifel, solche Misstöne stören das Bild der Harmonie, das die moderne Gesellschaft und die Kirchen gerne von sich selber malen. Aber die Stimmen der sich übergangen Fühlenden reden eine deutliche Sprache. Die religionspädagogische Verabreichung christlicher Wohlfühlatmo wird auf die Dauer nicht ausreichen.